Liebe Glaubensgeschwister und liebe Glaubensfreunde, ich habe erst vor einigen Minuten erfahren, dass ich heute die Predigt halten soll. Ich habe also kein Blatt vor mir und nichts. Ich habe schnell einen Text rausgesucht und jetzt versuche ich euch darüber etwas zu erzählen. Was will ich machen? Also, ihr müsst etwas Nachsicht mit mir haben heute. Ich erinnere mich dran, vor 60 Jahren ist mir Ähnliches mal passiert. Da war ich im Harz als junger Prediger, habe gerade angefangen und da hatten wir in Goslar eine Bezirksversammlung. Da war der Bezirksälteste, war der Bruder Weinert, das war der Vater von der Schwester Strahler, der Schwiegervater von Bruder Strahler gewesen. Er war Österreicher und hat auch entsprechend gesprochen und war begeistert in allen Dingen, muss ich sagen. Da hatten wir Bezirksversammlung in Goslar und alle Hochwürden damals, die waren erschienen. Der Bruder Detmar, ich weiß nicht, ob er den noch kennt, und dann der Bruder Kaufmann, das war der Vorsteher, und der Bruder Witwer war der Sekretär, und vom Verband war noch der Bruder Detlefsen erschienen. Und wir hatten eine Schulaula gemietet, weil der kleine Raum, den wir hatten als Gemeindesaal, war für so eine Bezirksversammlung viel zu klein gewesen. Die Geschwister aus der ganzen Umgebung kamen. Es waren auch viele Flüchtlinge da aus dem Osten, wie das ja damals so war nach dem Kriege. Das war 1950. Und feierliche Versammlung, auch Gottesdienst, alles wunderbar. Und abends noch eine schöne Versammlung und da war die Versammlung zu Ende. Und da kommt der Bruder Kaufmann, der Vorsteher, zu mir und sagt, weißt du, morgen am Sonntag früh, da gingen ja die Bezirksversammlungen von Freitagabend bis zum Sonntagmittag, der Bruder Detlefsen, der hätte morgen die Andacht morgen früh, aber der muss leider schon früh wieder wegfahren. Sei doch so nett und übernimm du die Andacht. Ich war damals 23 Jahre, ich war überhaupt nicht vorbereitet, gar nichts, ich hatte auch kein Hotelzimmer, sondern ich war bei Geschwistern eingemietet da und jetzt sollte ich morgens die Andacht von einer großen Versammlung halten. Da denke ich, was mache ich denn da? Konnte die ganze Nacht nicht schlafen, da fiel mir dann ein Text ein. Aber über diesen Text will ich euch heute nichts sagen. Sie haben mich damals gelobt, das war letzte Rettung für mich. Ich kann es ja sagen, ich habe mich erinnert an den Sport, den wir früher machen mussten in der Schule und da hatten wir einen Turnlehrer, der hatte uns gesagt, wir mussten am Reck turnen, hohen Reck, und da sagte der, ehe ihr an die Reckstange fasst, da müsst ihr euch erst einmal sammeln. Also wir durften nicht dahin gleich einen Umschlag machen, sondern erstmal stille sein, sammeln. So, und wenn ihr euch gesammelt habt und konzentriert habt, dann könnt ihr auch eine Leistung vollbringen. Und das habe ich nie vergessen. Und das habe ich den Geschwistern erzählt. Ehe man etwas leisten kann, muss man sich sammeln. Und ich dachte dabei natürlich an das Wort Gottes. Wenn man etwas zu Wege bringen will in dieser Welt, nicht nur in der Gemeinde, sondern überall, sollte man sich sammeln. Das hatte ich dem mal damals erzählt, aus dem Stegreif. Aber das will ich euch nicht erzählen, sondern ich habe einen Bibeltext und ich bemühe mich jetzt, euch diesen Text etwas näher zu erläutern. Es ist ein sehr schöner Text. Ein Text, der uns erfreuen kann. Jetzt mache ich euch spannend. Ich habe aufgeschlagen Matthäus Kapitel 13 und ich lese hier die Verse 16 und 17. Und wenn ihr ein Bibelbuch zur Hand habt, dann schlagt bitte mit auf. Ich werde noch einige wenige Texte herausgreifen. Und in Vers 16 und 17 von Matthäus 13 finden wir Folgendes. Jesus spricht hier die Jünger an. Und er sagt, aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechten haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben's nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben's nicht gehört. Jesus hatte die Menschen damals angesprochen mit Beispielen, mit Gleichnissen. Die Jünger haben ihn gefragt, und das steht auch in den Texten drinnen, die Jünger traten zu ihm, Vers 10, und sie fragten ihn, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Und da kommt dann Jesus und gibt ihnen die Antwort. Und er sagt, Vers 15, denn dieses Volkes Herz ist verstockt. Und ihre Ohren hören übel und ihre Augen schlummern, auf dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Jesus ist ja viel umhergewandert, zuerst in Judäa und nachher in Galiläa oben, Kapernaum, all diese Städte. Er hat viele Menschen angesprochen, Tausende, wissen wir, denken wir noch an die Speisung da. Aber wie war denn die Reaktion? Und Jesus musste feststellen, es waren letzten Endes nur wenige gewesen, die sich dann für das entschieden haben, was er ihnen in Deutlichkeit nahegebracht hatte. Viele gingen wieder ihre Wege. So war es auch in unserer Tätigkeit, als wir öffentliche Vorträge hielten. Hast die ganzen Säle voll gehabt, die Leute freuten sich und bedankten sich und alles, aber es waren nur immer wenige, die sich entschieden haben, immer. Auch in großen Veranstaltungen, wisst ihr, hier in Darmstadt, im Luisencenter, wie viel nachher übrig geblieben sind. Das hat Jesus schon erfahren. Und deswegen versucht er, den Jüngern zu erläutern, ich bemühe mich, ihnen die Botschaft so nahe zu bringen, dass sie es begreifen und dass sie es verstehen. Und deswegen bringe ich ihnen Beispiel. Und gerade hier in Matthäus 13, da haben wir eine ganze Reihe von solchen Gleichnissen, die Jesus ihnen erzählte. Aber jetzt kommt er zu dem, was ja wir am Anfangstext gelesen haben, in Vers 16 und Vers 17. Viele Propheten, sagt Jesus, und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben's nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben's nicht gehört. Das heißt also, Propheten wären dankbar gewesen, wenn sie das hätten erfahren können, was ihr jetzt erlebt. Was haben denn die Jünger erlebt? Und er spricht sie damit an und er sagt, ihr seid ja bevorrechtigt, dass ihr das alles mit hören könnt, was ich predige, und dass ihr was sehen könnt, was dann geschieht. Und was haben sie denn gesehen? Jesus hatte Matthäus 13 ihnen das berichtet und es dauert gar nicht lang. Da zog er dann in Jerusalem ein und dann kam der schwere Abschnitt in seinem Leben. Weshalb ist Jesus auf diese Erde gekommen? Um ein Opfer zu bringen zur Vergebung unserer Schuld und unserer Sünden. Daran sollten wir immer wieder denken und große Hochachtung vor Jesus haben, der von den himmlischen Regionen auf diese Erde gekommen ist. Und auf dieser Erde, und das müssen wir uns vorstellen, was die Jünger noch gar nicht ahnten, als Jesus ihnen das sagte, dass Jesus ein schweres Leiden zu erfahren hatte. Er sagt, sei glücklich und dankbar, dass er das alles erlebt, was ihr jetzt erfahren sollt und erfahren werdet. Die Propheten haben das angesagt. Und wir sind schon längst gestorben, die konnten das gar nicht beobachten. Aber ihr seht das. Was haben sie denn gesehen? Sie haben gesehen, dass Jesus, ja, verraten wurde durch den Judas. Das war ein trauriges Erleben der Jünger. 12 hat Jesus ausgesucht. Und sie hatten keine Ahnung gehabt, dass einer unter ihnen war, der ein Verräter war. War ja die Abendmahlsfeier, Einsetzung des Abendmahles, wo sie Passafest feierten. Und dann geschah eins nach dem anderen, so dass die Jünger ganz durcheinander waren. Haben sie daran gedacht, was Jesus ihnen vorher sagte? Die Propheten Und die Gerechten wären dankbar gewesen, wenn sie das hätten erleben können. Was haben denn die Jünger erlebt? Dann waren sie in den Garten Gethsemane gegangen. Und dann hat Jesus gebetet und die müden Jünger da, die schlummerten bald ein, bis dann diese Tempelknechte kamen und bis dann die Verhaftung vor sich ging. War das etwas Erfreuliches gewesen? War das erlebenswert für die Jünger? Der Petrus, der wollte noch sein Schwert ziehen, schlug dem einen Knecht noch das Ohr ab, weil Jesus hat ihn zurückgewiesen. Und die Jünger waren sprachlos, dass ihr Herr und Meister, der auf diese Erde gekommen war und ihnen ein wunderbares Reich verkündigt hatte, dass der jetzt gefangen genommen wurde. Und dann erlebten sie, was dann geschah. Und sie konnten es nicht verstehen, dass ihr Herr und Meister, von dem Petrus noch extra sagte, du bist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dass der jetzt die grausame Todesstrafe leiden musste, die es damals im Römischen Reich gab, die Kreuzigung. Wer sich damit mal ein bisschen beschäftigt, der kriegt jetzt noch das Grausen, was es bedeutet hat, einem Menschen so an dieses Holzkreuz zu schlagen. Und die Jünger, die waren verschwunden vor Angst und Schrecken, was da geschah. Die hatten sich zurückgezogen in einen Raum und wussten gar nicht, ob auch sie noch verhaftet werden würden. War das der Gedanke, den Jesus ihnen nahe brachte? Selig seid ihr, dass ihr das alles erlebt. Das haben die schon längst vergessen. Und sie wussten gar nicht mehr, was geschehen sollte. 3 Jahre, 3,5 Jahre waren sie Jesus gefolgt. Sie hatten ihren Beruf aufgegeben, hatten gute Einnahmen dort am See Genezareth, waren Fischer gewesen, konnten relativ gut leben. Petrus wohnte in einem eigenen Haus dort in Kapernaum. Und jetzt dachten sie, etwas zu werden, etwas zu sein, durch den, der hier gekommen war, der von Gott gesandt worden ist. Das wussten sie, das war ihnen klar. Aber sie hatten sich nicht vorgestellt, dass sich das jetzt so ereignen würde. Und dann waren die im Zimmer zusammen, in einem Raum steht da und wussten überhaupt nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Die Emmaus-Jünger, die da wanderten nach Emmaus, die haben ja Jesus getroffen. Und Jesus hat sich zu erkennen gegeben. Und dann eilten sie zurück zu Jerusalem und meldeten das den Jüngern. Aber die Jünger, die glaubten denen das gar nicht. Können den Texten nachlesen. Es war interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Und plötzlich trat Jesus ein in den Raum unter sie. Was dachten die Jünger? Das ist ein Geist. Die haben ja gar nicht mehr mit Jesus gerechnet. Wir können uns kaum vorstellen, in welcher Situation sich die Jünger befanden. Beruf aufgegeben, ihren Lebenslauf verändert, manchen Ärger hatten sie gehabt und jetzt standen sie praktisch vor einem Nichts und als dann plötzlich der Herr vor ihnen war, konnten sie das nicht begreifen. Ein Geist steht unter uns. Solche Ideen hatten die Jünger. Was hat Jesus ihnen vorher gesagt? Selig seid ihr, wenn ihr das alles erlebt und alles erfahrt, jetzt, was in dieser Zeit vor sich geht. Und dann natürlich war das ein Wunder für sie, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Dass Jesus die Jünger nochmal um sich gesammelt hat, 40 Tage lang. Und dann ist er zurückgekehrt zu seinem Vater. Und dann können wir lesen, Apostelgeschichte, dann waren sie ja begeistert. Sogar der Petrus, der viel schwankend war, der wagte jetzt in Jerusalem zu Pfingsten damals diese berühmte Rede zu halten. Er ist auferstanden. Jesus ist zurückgekehrt zu seinem Vater. Jetzt haben sie begriffen, was Jesus ihnen vor den Ereignissen gesagt hatte. Selig, das heißt selig, glücklich seid ihr, dass ihr das alles erlebt, dass er das hört, und dass ihr das seht, was die Propheten vorher, denk an den Jesaja und andere, verkündigt haben von dem Heilsbringer, dem Messias, der auf diese Erde kommen wird. All das liegt jetzt längst hinter uns. Aber wir leben heute in einer Zeit, wo man eigentlich Ähnliches sagen müsste. Viele Menschen sind sehr traurig gestimmt über das, was auf dieser Erde vor sich geht. Wenn ihr das Fernsehen seht oder die Zeitung lest, da muss ich euch ehrlich sagen, da ist eigentlich nichts Positives mehr drin zu lesen. Das ist nur Streit, es ist nur Hickhack, es ist nur ein Hin und Her in unserem Land und in der ganzen Welt. Und mancher fragt sich, wohin soll das alles führen? Und mancher Gläubige fragt sich, scheinbar war es doch früher etwas besser, etwas anders. Ein großes Durcheinander. Nur, wir sollten jetzt an das Wort denken, das Jesus den Jüngern damals gesagt hat. Selig, glücklich sollt ihr sein, dass ihr das alles hört und dass ihr das alles seht. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz aufschlagen, auch im Matthäus-Evangelium, der Matthäus war ein tüchtiger Evangelist gewesen und ein Berichterstatter hier. In dem berühmten Kapitel 24, das wir nun alle aus dem FF wissen müssten, da führt ja Jesus diese Dinge genau an, die Menschen zu erwarten haben. Wir kennen diese Texte und trotzdem sind wir oft unruhig, wie das alles vor sich geht in der Welt, wie das oft auch vor sich geht in unserer Gemeinde. Es ist nicht mehr alles so, wie das früher mal war. Ich bin aufgewachsen als Bub, kleiner Bub. Mein Vater war ja ein Prediger schon seit 1907 und wir hatten eine adventistische Familie und ich hatte viele Onkels, alle Onkels, die waren Prediger gewesen, 6 Onkels. Und mein Großvater, der war einer der ersten Gemeindeältesten in Berlin, väterlicherseits. Und mütterlicherseits war mein Großvater der erste Adventist in Göttingen, 1899. Und die Kinder wurden damals alle auf die Friedensauer Schule geschickt. Die Töchter und auch die Söhne. Eine meiner Tanten, das war die Ella Drangmeister, die hat einen Bruder Drangmeister geheiratet. Die ging ins Missionsfeld und im Missionsfeld ist sie beim ersten Baby gestorben. Mir wurde vor einiger Zeit erzählt, das Grab und auch der Grabstein stehen heute noch da, obwohl das im Jahre 1910, oder vor 100 Jahren gewesen. Und dieses Baby, das damals geboren wurde, hat überlebt. Ihn hatte ich mal, den Sohn, getroffen in Hamburg vor vielen Jahren bei einer Konferenz. Und all die anderen waren alles Prediger gewesen. Mein Onkel Hansi, der war in Barcelona, Missionar in Spanien, wo alles streng katholisch war. Also damit will ich nur sagen, ich bin aufgewachsen in einem richtig adventistischen Milieu. Bin da groß geworden, habe mich auch gefreut, aber ich muss ehrlich sagen, es hat sich inzwischen auch viel verändert, wenn ich so dran denke, an die alte Zeit, wo man so Frühjahr Missionsschriften verteilt hat, und im Herbst die Erntedankschriften. Ich kann mich entsinnen, war ja der Kleinste von meinen Schwestern, dass meine Schwester noch in den 30er Jahren da mit der Jugendgruppe auf die Dörfer zogen und die haben da gesungen, vormittags und Schriften verteilt. Und dann haben sie Brot mitgenommen, haben das gegessen und nachmittags hatten sie dann Spiele gemacht Und jeden Sonntagabend war bei uns hier in Frankfurt in der Eschenheimer Anlage war ein öffentlicher Vortrag. Sommer wie Winter. Und die Jugend, die vormittags da fröhlich sang, um Schriften loszuwerden und nachmittag gespielt hat, die mussten am Abend im Vortrag sitzen. War selbstverständlich. Meine Schwestern, naja, manchmal muckelten sie rum, aber sie mussten artig da drinnen sitzen. Da war es immer voll. Ich kenne das so. Ich war noch sehr klein, aber als ich älter wurde, dann musste ich neben meiner Mutter sitzen und wenn ich so ein bisschen kriege, ich den gleichen Stoß. Ganz artig musste ich sitzen. Das war so die Art früher. Da gab es noch keine Kinderkabine und alles Mögliche, was dazwischen gebaut wurde. Also das war eine andere Zeit. Und heute muss ich sagen, ich muss mich so etwas langsam reinfinden, so in das, was jetzt so läuft. Aber jetzt kehren wir wieder zurück zum biblischen Text. Und der biblische Text besagt uns ja in aller Deutlichkeit, nachdem Jesus gesagt hat, ich will wiederkommen, haben wir ja die Frage der Jünger, wann wird das denn sein? Und da gibt dann Jesus die entsprechenden Antworten. In Vers 6 und Vers 7 kennen wir auswendig, aber wir werden es trotzdem noch mal lesen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Sehet zu und erschrecket nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es werden sich empören ein Volk wieder das andere und ein Königreich wieder das andere und werden sein teure Zeit, das heißt Hungersnöte im Grundtext, und Erdbeben hin und her. Jetzt sind die Leute schockiert, Haiti und was davor noch passiert, wir schimpfen auf den lieben Gott, dass der das alles zulässt und was für Sachen passieren da. Und diese Beben und die Katastrophen, das könnt ihr in den Zeitungen lesen, die nehmen zu. Nur die meisten Leute wissen gar nicht, dass das hier im biblischen Text geschrieben steht. Die Völker werden unruhig werden. Wenn ihr euch so ein bisschen mit der Politik beschäftigt, und darauf geht der Jesus hier ein in diesen Texten, der stellt fest, dass es wirklich unruhig ist. Da haben die in Amerika letztes Jahr einen Präsidenten gewählt, den kennt ihr ja alle, und man dachte, das gibt jetzt Frieden auf der ganzen Welt, und der sitzt in den Problemen jetzt drinnen und muss sich überlegen, wie können wir alles klären, denkt nur an Afghanistan, was da los ist, auch in anderen Gegenden, was sich da alles gestaltet, und das ist das, was Jesus bevorgesagt hat. Und jetzt sollten wir daran denken, wir kommen noch an einen Text, der uns das sehr deutlich sagt. Die Menschen, die in dieser Zeit leben und das Wort Gottes kennen, die sollten jetzt nicht niedergedrückt sein und nicht nur schimpfen über die ganzen Ereignisse in dieser Welt, wie es viele Leute tun, sondern die sollen das Wort Jesu auf sich nehmen und sollen freudig sein in der Erwartung des Kommenden. In alter Zeit, kann ich mich entsinnen, gab es Geschwister, die noch zu ihren Lebenszeiten glaubten, dass Jesus bald kommt. Ich kannte einen, der war viel älter als ich und war verheiratet, der trat nachher aus der Gemeinde aus. Als der so Jugendlicher war, haben die Eltern zu ihm gesagt, hat gar keinen Zweck, dass du da noch in die Lehre gehst, Jesus kommt ja bald wieder. Die Jahre gehen dahin. Was hat er da beruflich gemacht? Er war so Tankstellen, da hat er da immer reingeschüttet. Die Tankstelle gehört nicht ihm, sondern damals musste ja, es gab's ja nicht wie heute, da musste da noch pumpen da. Ich weiß nicht, ob die Älteren das noch kennen. Pumpen, da waren immer 10 Liter oder 5 Liter da drin und dann, das musste der machen. Und er sagt, ich habe immer gewartet auf die Wiederkunft Jesu, dass ich nicht mehr pumpen muss und muss ich immer, der ist ausgetreten aus der Gemeinde, war enttäuscht. Aber hier steht ja drinnen, man soll das alles beobachten, was da vor sich geht. Da habt ihr ja auch den Text, und weil der Unglaube, Vers 12, wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Ungerechtigkeit steht im Eigentlichen da. Ihr seht ja jetzt der Kampf zwischen den Parteien, FDP, CSU und SPD und alles Ungerechtigkeit. Die einen müssen schwer arbeiten und die haben auch nicht viel, lese ich da in der Zeitung, als die anderen, die nun ihre Versorgung durch den Staat bekommen. Und da seht ihr ja schon die Auseinandersetzung. Und der Unglaube wird zunehmen. Wenn ihr so einen Blick hineinwerft in die Entwicklung der christlichen Welt, der Kirchen, aller Konfessionen, dann müsst ihr sagen, das verändert sich ja alles. Habt ihr jetzt das Problem mit den Katholiken und mit den Jesiden da, dass es schon uralt ist, und die Veränderungen in der biblischen Lehre, habt ihr in der evangelischen Kirche genau das Gleiche, wo man nicht mehr sich hält als an das Wort Gottes, sondern ganz neuen Ideen nachfolgt und man der Meinung ist, wenn man sich vereinigt hat, dann gibt es Frieden auf dieser Erde. Das sind alles diese Überlegungen. Und Jesus hat uns darauf hingewiesen. Und im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, den Text wollen wir noch aufschlagen. Ich sehe, die Zeit geht schneller vorüber, als ich dachte. Lukas 21 finden wir jetzt, Vers 28. Das ist das Wort, das Jesus jetzt zwar den Jüngern gesagt hat, aber das für uns Gültigkeit hat. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so seht auf und erhebet eure Häupter, darum, dass sich Erlösung naht. Jesus hatte noch auf dem Ölberg ihnen ja erzählt, es wird eine Zeit kommen, die genauso sein wird wie zur Zeit Noahs. Mit was werden sich die Menschen beschäftigen? Mit dem guten Essen, mit dem guten Trinken und mit dem Heiraten. Lebe der Liebe. Jetzt ist der Karneval vorbei. Manche müssen sich noch erholen von dem, was da geschehen ist. Aber gutes Essen, gutes Dessert ist heute Punkt Nummer 1. Und der Liebe leben. Modern, genauso wie damals zur Zeit Noahs. Und da sagt Jesus, seid da nicht traurig, wenn ihr all das durcheinander seht und die Abkehr vom Glauben. In den Zeitungen lest ihr, und es wisst ihr, dass jedes Jahr viele aus der katholischen Kirche austreten und aus der evangelischen Kirche austreten. Und wenn jetzt die Steuer verändert werden soll, dann haben die Kirchen jetzt schon Angst, wenn sie nicht mehr so viel Kirchensteuer bekommen, dann haben sie ihre Probleme. Kirchen müssen ja anderweitig jetzt genutzt werden, das wisst ihr ja. Die kirchlichen Gemeinden in der katholischen Kirche werden ja zusammengelegt, weil die keinen Nachwuchs an Priestern mehr haben. In der evangelischen Kirche gibt es ähnliche Probleme. Vielleicht gibt es auch die Probleme bei uns mal, da wird es ja auch schwieriger mit den Predigern werden in Zukunft. Das sind alles Dinge, wo manche Angst und Schrecken kriegt und sagt, was passiert denn da alles? Da müssten wir in die Bibel gucken. Und da werden wir feststellen, dass Jesus sagt, und wenn diese Ereignisse kommen und wenn ihr das alles seht, dann erhebet eure Häupter, denn dann sollt ihr wissen, dass sich eure Erlösung naht. Und deswegen wollen wir dankbar sein als Adventgläubige, auch heute noch immer, dass wir einen guten Einblick haben in das Wort Gottes. Und man sollte das Wort Gottes intensiv studieren. Ich habe hier eine neue Bibel, die ich das zweite Mal auf dem Podium liegen habe. Letzte Woche waren wir da in Mannheim. Die haben ja eine kleinere Gemeinde jetzt da oder wollen sie gründen, weil die Räumlichkeiten in Mannheim, eine große Kapelle, jetzt zu klein werden für die vielen Gottesdienstbesucher. Es sind meistens Zuzüge, Industriegebiet, da ziehen ja alle möglichen Leute mit Schlitzaugen und runden Augen und alles, also China und überall kommen die da zusammen und da ist es sehr eng geworden. Und da haben die dann eine Schlosskapelle. Wir waren letzte Woche in einer Schlosskapelle drin, war sehr schön, ein bisschen kühl da drinnen, weil sie dann nur heizen können am Sabbatmorgen, das wisst ihr ja, wie das dann so ist. Aber da haben wir einen schönen Gottesdienst so gehabt mit 17, 18 Personen in Mannheim. Also das hat uns sehr, sehr gefreut und man sieht hin und wieder noch eine gewisse Begeisterung. Aber wir sollten auch zusammenstehen und sollten uns an das Wort halten, das uns hier gegeben ist. Und da will ich sagen, da habe ich das zweite Mal diese Bibel benutzt, denn die Bibel, die ich bislang hatte, die fiel schon auseinander. Da hat mir der liebe, der fachlich ist auf dem Buchbinden, der hat mir die nicht mehr gebunden und da waren schon die Seiten zerrissen, hauptsächlich in der Offenbarung. Ich weiß ja nicht, ob ihr auch so die Bibel lest, dass dann schon die Seiten so ganz abgeklappert werden. Und daraufhin habe ich die Bibel hier genommen, die kriegte ich einmal, als ich 25-jähriges Dienstjubiläum hatte. Das ist aber schon 30 Jahre her oder noch länger. Und da haben sie mir die geschenkt mit Lederdeckel da. Und die hatte ich ganz artig immer im Schrank stehen. Nur die alte Bibel, die habe ich mir hier angestrichen. Fast jeden fünften Vers habe ich da unterstrichen, in Rot und in Grün, sonst hätte ich auch die Texte gar nicht gleich gefunden, die ich euch heute gelesen habe. Ja, und jetzt wollte ich die alte Bibel etwas auf die Seite schieben und die neue verwenden. Aber ein ganzes Jahr habe ich gebraucht, bis ich alle Texte so angestrichen habe, wie sie in der alten Bibel waren. Das habe ich schon zum zweiten Mal gemacht. Vorher hatte ich die Stuttgarter Jubiläumsbibel, die hat so kleine Schrift, konnte ich nicht mehr richtig lesen. Da habe ich auch schon unter. Und dadurch habe ich mich an alle Texte erinnert. Ich gebe euch auch mal den Rat, wenn ihr eine neue Bibel beschafft, unterstreicht mal all die Texte, die ihr früher unterstrichen, wenn ihr überhaupt welche unterstrichen habt. Also ich lese intensiv. Und dann fällt mir gleich auf, ich merke mir das Kapitel und den Text habe ich unterstrichen, dann weiß ich das hier. Und das habe ich jetzt gemacht und das ist das zweite Mal, dass ich aus dieser schönen Bibel euch das vorgelesen habe hier. Und der liebe Gott möge uns helfen, dass wir in dieser Zeit der Auseinandersetzung, in der wir jetzt wirklich stehen, und die Zeit, das muss ich euch sagen, nach dem biblischen Text, wird nicht besser werden, sondern wird sich noch verschlechtern. Auch für die Gläubigen. Ihr müsst gehasst werden, steht ja da. Um des Glaubens willen, das ist jetzt im Augenblick noch nicht so schlimm, bei uns hier nicht, aber es kann doch kommen. Und da gibt's nur eins, nämlich, dass wir auf das Wort achten, das Jesus uns gesagt hat. Seid dankbar, dass ihr das alles erleben könnt, was die Propheten und die Gerechten vor langer Zeit schon verkündigt haben. Und an das, was Jesus nachher den Jüngern sagt, im Lukas-Evangelium, in aller Deutlichkeit, erhebet eure Häupter, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen. Und dann hat er ihnen den einen Satz nahegelegt. Wer beharret und treu bleibt, der wird selig, da steht eigentlich das Wort, errettet. Wer beharret bis zum Ende, der wird errettet werden. Möge Gott uns helfen, dass wir zu denen zählen, dass wir uns nicht niederdrücken lassen, dass wir nicht nur traurig sind, sondern dass wir Dinge genau beobachten, aber dann das in dem Sinne sehen, wie es Jesus uns sagte, dass wir wissen, eure oder unsere Erlösung ist nah. Amen.